Der RT Deutsch Podcast, das Interview.
Guten Tag, Herr Lavrov.
Guten Tag.
Wozu hat John Bolton Russland besucht?
Um zu reden. Es haben sich mehrere Fragen angestaut. Wir schätzen, dass kein anderer als der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten die größte Initiative bei der Kontaktpflege mit den Moskauer Kollegen an den Tag legt.
Ist das ein Witz?
Nein, das ist kein Witz. John Bolton ist bei uns am häufigsten zu Gast. Er war im Juli da und ist auch jetzt gekommen. Zwischen diesen Besuchen hat er sich in Genf mit dem Sekretär des Sicherheitsrates der Russischen Föderation, Nikolai Patruschew, getroffen. Unserer Meinung nach ist es wichtig, dass ein so hochrangiger Beamter konkretes Interesse für konkrete Fragen unserer bilateralen Agenda zeigt.
Es ist eine seltsame Situation, wenn der nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten alleine kommt und sich mit dem Sekretär des russischen Sicherheitsrates Patruschew, Verteidigungsminister Shoigu, Außenminister Lavrov und dann mit Präsident Putin trifft. Muss sich John Bolton für alle abrackern?
Ich weiß nicht, wie bei Ihnen die interne Situation ist. Bestimmt steht da etwas dahinter. Vielleicht gibt es eine Arbeitsteilung oder eine Vereinbarung, dass US-Außenminister Mike Pompeo mit Nordkorea und vor allem mit der Vorbereitung eines weiteren Gipfeltreffens beauftragt ist. Sonst befasst sich niemand besonders mit der Außenpolitik. US-Verteidigungsminister James Mattis und Russlands Verteidigungsminister Sergei Shoigu haben sich am Rande der ASEAN-Veranstaltungen in Singapur getroffen, einander die Hände gedrückt und sich bereit erklärt, miteinander zu kommunizieren. Und das war's.
Und nun das Gespräch mit John Bolton. Sie kennen ihn doch gut, seit vielen Jahren.
Ja, wir kennen einander seit Ende der 1990er Jahre, als ich noch in Moskau tätig war, vor meiner Abreise nach New York. Ich war Direktor des Departements, damals hieß es Verwaltung für internationale Organisationen, und er befasste sich beim US-Außenministerium mit UNO-Fragen. Danach kreuzten sich unsere Wege in New York, als ich russischer UN-Botschafter und er im Außenministerium der USA als Berater des Außenministers für Abrüstung und Rüstungskontrolle tätig war.
2001 hat er uns bereits eine schlechte Nachricht überbracht. Kein anderer als ihr teilte mit, dass die Amerikaner den ABIM-Vertrag verlassen.
Das bedeutet nicht, dass man die ganze Schuld auf den Postboten laden soll. Es war eine Entscheidung der amerikanischen Führung. Damals antwortete US-Präsident George W. Bush auf unsere Warnungen, wie gefährlich der Austritt aus dem ABM-Vertrag sein kann, dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, dass dies nicht gegen Russland gerichtet sei. Russland stelle keine Bedrohung für die USA dar. Und wenn wir irgendwelche Antwortmaßnahmen treffen müssten, so würden Sie diese auch nicht als gegen die USA gerichtet ansehen. Genau damals fing alles an. Der russische Präsident Wladimir Putin wies beim Treffen mit John Bolton darauf hin, dass dieser ziemlich unschöne Zyklus mit dem Austritt der USA aus dem ABM-Vertrag begonnen hatte, was Russland dazu zwang, die Herstellung von Rüstungsgütern zu beginnen, welche die Parität sichern und nicht erlauben würden, die Sicherheit und das Gewahrsam unserer strategischen nuklearen Abschreckungskräfte durch den Aufbau eines globalen US-Raketenabwehrsystems zu gefährden. Was den Austritt aus dem INF-Vertrag anbelangt, der noch nicht offiziell angekündigt, jedoch die Absicht bereits geäußert ist, so ist es im Laufe der Verhandlungen in Moskau unter anderem während des Treffens von Präsident Wladimir Putin und dem nationalen Sicherheitsberater des US-Präsidenten John Bolton klar geworden, dass die Entscheidung gefallen ist und sehr bald, vielleicht in einem oder eineinhalb Monaten, formell gestaltet werden soll. Dann wird eine sechsmonatige Übergangsperiode, die im INF-Vertrag vorgesehen ist, eingeleitet werden. Und sobald sechs Monate nach der offiziellen Verabschiedung des Kündigungsdokuments abgelaufen sind, wird er sowohl für die Partei, die das initiiert hat, als auch für die andere Partei ungültig sein. Darüber wurde offen und pragmatisch, ohne jegliche Emotionen geredet. Ja, es ist schlimm und der russische Präsident hat das gestern mehrmals in anderen Reden, unter anderem bei der Pressekonferenz mit dem italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte bestätigt. Wenn die jetzige Stimmung der US-Administration Realität wird, dass erstens der INF-Vertrag gekündigt werden soll und zweitens es unklar ist, ob es sich lohnt, den New START-Vertrag zu verlängern, der 2021 ausläuft, bleibt gar kein rechtlicher Rahmen für eine Eindämmung des Wettrüstens übrig. Russlands Präsident Wladimir Putin betont immer, wenn er über das Wettrüsten spricht, dass wir gezwungen sein werden, auf die für uns ungünstigen Veränderungen der strategischen Situation zu antworten. Das jedoch nie mit solch teuren Mitteln tun würden, die eine Wiederholung des Beispiels bedeuten würden, als die Sowjetunion vollkommen im Wettrüsten verwickelt war und dadurch viel an Wirtschafts- und Finanzstärke eingebüßt hatte.
Sie haben 1,5 Stunden mit John Bolton geredet. Er hat uns keine Oliven gebracht. Wir bekommen also keine Olivenzweige vom weißköpfigen Adler.
Salzgurken schmecken uns generell besser als Oliven.
Ich kann mir John Bolton nicht vorstellen, wie er uns Salzgurken bringt. Worüber kann man 1,5 Stunden lang mit einem Mann reden, der seine ganze Karriere darauf aufgebaut hat, dass nichts das militärische Potenzial der USA einschränken solle und der von Anfang an gegen all diese Verträge gewesen ist?
Man muss mit jedem Menschen reden, der eine entsprechende Position bekleidet, das Vertrauen seines Vorgesetzten genießt und dessen Linie durchsetzt. Ja, man sagt, dass John Bolton in vielerlei Hinsicht die entscheidende Rolle dabei gespielt hat, US-Präsident Donald Trump zu überzeugen, den Austritt aus diesem Vertrag anzukündigen. Ich kenne die Washingtoner Küche nicht. Ich glaube, es wäre auch nicht ohne die Teilnahme von Außenminister Mike Pompeo und Pentagon-Chef James Mattis an der entsprechenden Diskussion gegangen. Das ist offensichtlich. Dass die Entscheidung gefallen ist und verwirklicht werden soll, ist für uns eine objektive Tatsache. Ich möchte noch einmal wiederholen, diese Situation ist beim Treffen im Kreml emotionslos diskutiert worden, ohne näher darauf einzugehen, wer als Erster angefangen hat. Alle sind erwachsene Menschen und verstehen, dass, wenn sich so eine Situation ergeben hat, wir eine eigene Einschätzung und die Amerikaner ihre eigene haben. Sie glauben, dass ein Grund dafür die Nichteinhaltung des INF-Vertrags durch Russland sei.
Danach haben sie ihnen sogar die Gefechtsdaten der Rakete übergeben. Damit sie sich davon überzeugen.
Wir hören seit vielen Jahren Beschuldigungen, dass eine Rakete, die als 9M729 bezeichnet wird, mit einer durch den INF-Vertrag verbotenen Reichweite getestet worden sei. Wir bekommen das seit vielen Jahren zu hören. Anfänglich haben sie uns nicht einmal den Typ der Rakete genannt, den sie meinen. Sie haben einfach gesagt, dass sie wissen, dass wir sie getestet haben. Dass wir berichten sollen, warum wir das getan haben und aufhören müssen. Seitdem haben wir sie nachdrücklich und in allen Formaten, unter anderem im Format der gemeinsamen Kontrollkommission für die Beobachtung der Einhaltung der in diesem Vertrag festgelegten Verpflichtungen gebeten, konkrete Informationen vorzulegen. Wenn Sie sicher sind, dass wir die Reichweite überschritten haben, dann haben Sie das per Satellit gepeilt. Sie sollten uns die Daten zeigen, damit wir verstehen, worum es geht. Wir hatten viel Mühe, konkrete Informationen aus ihnen herauszuquetschen. Zuerst gaben sie uns nur die Nummer der Rakete, dann die Daten der Tests und teilten uns dann mit, dass es der Startplatz Kapustin Yar gewesen sein soll. Vor buchstäblich einer Woche, einige Tage vor der Ankündigung des Vorhabens, aus dem INF-Vertrag auszusteigen, haben die Amerikaner durch ihre Moskauer Botschaft eine detaillierte Liste von Fragen übergeben, die sie verdächtig stimmen. Endlich haben sie sie uns gegeben, als Antwort auf unsere Bitten, uns vorzulegen, was bei ihnen Besorgnis hervorruft und aufgrund dessen sie den Schluss ziehen, dass wir den Vertrag verletzen. Wir haben diese Liste an das Verteidigungsministerium und an andere Gremien weitergeleitet, die sich diese Ansprüche ansehen sollten und arbeiten jetzt an der Vorbereitung der Antwort auf die Besorgnisse der USA.
Haben Sie dafür mehrere Jahre seit der ersten Frage benötigt? Brauchen Sie dafür so lange?
Vielleicht haben Sie Angst, Ihre Quellen bloßzustellen, wenn Sie gewisse Informationen preisgeben. Ich befasse mich nicht professionell mit solchen Fragen, deshalb kann ich nur raten. Doch oberflächlich gesehen kam es so, dass mehrere Tage nach der Übergabe einer höchst detaillierten Frageliste, auf die wir irgendwie reagieren könnten, Wir haben auch die Vorbereitung von Antworten begonnen. Erklärt wurde, dass sie den Vertrag verlassen werden. Frageliste hin oder her. Das ist auch nicht gerade förderlich im Sinne von Berechenbarkeit und einem beständigen Dialog.
Herr Lavrov, warum gab es bei der fantastischen Offenheit des Außenministeriums und Ihrer Bereitschaft, alle möglichen Fragen zu beantworten, dieses Mal keine Pressekonferenz? Die Journalisten wurden nicht hineingelassen.
Wir machen das immer in solchen Fällen. Unseren Gästen wird ein traditionelles Schema angeboten. Die Offenlegung des Anfangs der Verhandlungen, dann die Verhandlungen selbst, dann der Gang vor die Presse. John Bolton war beim Sekretär des russischen Sicherheitsrates Nikolai Patruschew zu Gast und verbrachte einen ganzen Tag mit ihm. Da gab es auch keine Kontakte mit der Presse, außer dass seine Anfahrt an den Treffpunkt gefilmt wurde. Dennoch haben wir mit Blick auf das enorme Interesse unserer Medien an den Verhandlungen von John Bolton in Moskau angeboten, das Abendessen, das Treffen verlief in eben diesem Format, in den Sesseln im Saal unserer Villa zu beginnen, Grußworte auszutauschen und vielleicht auf die Bemerkungen der Korrespondenten zu antworten, wie es bei den Amerikanern üblich ist. Sie werden vor Anfang der Verhandlungen eingeladen. Sie können etwas rufen wie: Herr Präsident, was denken Sie? Das kommt oft vor.
Ich weiß noch, wie Ihnen jemand etwas zurief und Sie ihn schlagfertig zum Schweigen brachten.
Ich weiß es nicht mehr.
Bei uns geht nichts verloren.
Das war wahrscheinlich während des Treffens mit Rex Tillerson. Sie können mich vielleicht später daran erinnern. Dieses Mal haben Sie gebeten, jeglichen Rede- und Blickkontakt zu vermeiden, außer der Aufnahme des Eintritts von John Bolton in unsere Villa. So wurde es auch gemacht. Und es dauerte 1,5 Stunden, weil wir nicht nur zu Abend aßen, sondern in erster Linie darüber redeten, dass die Vereinbarungen der Präsidenten irgendwie vorangebracht werden sollten. Bei seiner Pressekonferenz zu den Ergebnissen der Verhandlungen hat John Bolton die Einwilligung erwähnt, am Problem Terrorismus zu arbeiten und zu schauen, was wir tun können, um Sicherheit im Cyberspace zu gewährleisten. Er hat auch erklärt, dass wir einen Geschäftsrat schaffen sollen. Alle diese drei Richtungen sind in Hamburg vor 1,5 Jahren im Juli angesprochen worden, am Rande des G20-Gipfels, als sich die Präsidenten Putin und Trump zum ersten Mal zu einem langen Gespräch trafen. Leider hat es bis zu den letzten Minuten, als John Bolton bestätigt hat, dass Donald Trump das alles verwirklichen will, und wir daran arbeiten werden, gar keine Bewegungen zu den Themen Terrorismus, Sicherheit im Cyberspace und Geschäftsrat gegeben. Wir begrüßen seine Bestätigung, doch es wäre schön, wenn sich die Geschichte nach Hamburg und Helsinki nicht wiederholen würde, als die prinzipielle Einwilligung in einer ganzen Reihe wichtiger Fragen später von der Administration in Washington widerrufen wurde, obwohl Donald Trump diese Ansätze unterstützt hatte. Dabei ging es nicht mal darum, dass eine konkrete Vereinbarung getroffen worden ist, sondern nur darum, dass wir die gleichen Wege zur Problemlösung wieder aufnehmen sollen. Mal sehen, wie es dieses Mal läuft. Doch kehren wir zum Problem der strategischen Stabilität zurück. Beim Treffen im Kreml ging es auch darum, dass sowohl wir als auch die amerikanische Seite den Dialog zu allen Aspekten dieses Problems als höchst aktuell einstufen, was der Besuch von John Bolton bestätigt. Wie Sie sehen, ist der ABM-Vertrag bereits verschwunden. Alle unsere Versuche, selbst ohne Vertrag einen vernünftigen Dialog mit den USA und der NATO in die Wege zu leiten, rufen bislang keine Reaktion hervor. Auch der INF-Vertrag wird bald verschwinden und das Schicksal des New START-Vertrages ist unklar. In diesem Zusammenhang, wenn wir darüber reden, ob und wie Worte und Taten einander entsprechen, denke ich an den Vorschlag, das Format des strategischen Dialogs auf der Ebene der Vizeaußenminister wieder aufzunehmen. Ich möchte erwähnen, dass mein Stellvertreter Sergei Ryabkov im Juni dieses Jahres so einen Vorschlag an die neue Stellvertreterin des US-Außenministers für Rüstungskontrolle, Andrea L. Thompson, gerichtet hat. Seit Juni kann sie nicht einmal sagen, welcher Tag ihr passen würde oder welche Tage für solche Beratungen designiert werden könnten. Ich habe John Bolton gebeten, die Reaktion auf diese Frage zu beschleunigen. Das hat mir noch US-Außenminister Mike Pompeo versprochen, als wir mit ihm in Helsinki verkehrten und dann im August per Telefon sprachen. Ich habe ihn auch im September daran erinnert, als das Treffen der fünf Außenminister der ständigen Mitgliedsländer des UNO-Sicherheitsrates stattfand. Doch möglicherweise hat Mike Pompeo alle Hände voll zu tun mit anderen dringenden Angelegenheiten. So hoffe ich, dass John Bolton dennoch dieses Signal weiterleiten wird. Wie ich bereits gesagt habe, gab es unsererseits gar keine beleidigten Gefühle. Überhaupt gilt es: Wer sauer ist, ist selber schuld. Der russische Präsident Wladimir Putin hat sehr klar gesagt: Wir verstehen, dass es ihre Entscheidung ist und dass wir ihre Entscheidungen nicht beeinflussen können. Wir haben unsere Argumente erläutert und hoffen, dass sie beim Treffen ihrer Entscheidungen an diese Argumente gedacht haben. Doch wenn Sie beschließen, alle völkerrechtlichen Dokumente bezüglich der Rüstungskontrolle auf diese Weise nichtig zu machen, so sollen Sie sagen, was Sie auf diesem Gebiet tun wollen. Ohne Kontrolle, intransparent, damit wieder niemand weiß, was der andere macht, so geht es nicht. John Bolton hat dazu Nein gesagt. Sie verstünden vollkommen, dass hier Transparenz und ein gewisses Maß an Vertrauen und Berechenbarkeit nötig seien. Über den INF-Vertrag fragten Sie, warum China, Indien, Pakistan und Iran nicht in diesem Prozess mit einbezogen sein könnten.
Und diese Frage stellen Sie uns.
Ja, warum man sie nicht in diesen Prozess involvieren kann.
Es fällt Ihnen also nicht ein, China, Indien, Pakistan und Iran zu fragen?
Genau, das haben wir Ihnen geantwortet. Vor 8 bis 9 Jahren, vielleicht auch vor 10 Jahren, 2007 bis 2008, haben wir und die Amerikaner allen Ländern, die über Mittel- und Kurzstreckenraketen verfügten, angeboten, sich dem Vertrag anzuschließen und ihn universell zu machen. Die Reaktion war negativ. Ehrlich gesagt haben wir auch nichts anderes erwartet, doch wir würden gerne alle Möglichkeiten nutzen, um den Vertrag weltweit auszudehnen. Jetzt haben wir John Bolton gesagt, dass über Zurückhaltung bei strategischen und nicht strategischen Waffen mit dem Staat geredet werden müsse, der diese Waffen führt.
Herr Lavrov, ich verstehe nicht. John Bolton sagt, dass er im Großen und Ganzen nur Pfahle, keinen Olivenzweig gebracht habe. Russlands Präsident sagt, dass sie beständig Druck auf uns ausübten und wir ihnen nicht mal antworteten, dass sie sich beruhigen und wieder zu sich kommen sollten. Kurt Volker erklärt, dass alle 2 Monate neue Sanktionen gegen Russland eingeführt werden sollten. In den USA gibt es nach wie vor Probleme mit russischen Konsulaten und Botschaftsinstitutionen. Sie haben nichts rückgängig gemacht und es ist unklar, was davor geht. Was erwarten wir von Ihnen? Sie verlassen alle möglichen Verträge. Selbst die Post gefällt Ihnen nicht mehr. Was soll das im Großen und Ganzen bedeuten? Schauen wir Sie etwa verwundert an mit dem Gedanken, was richtet Ihr sonst noch an?
Nein, wir drängen unsere Freundschaft nicht auf. Wir verstehen sehr gut, dass es das größte Land auf der Erde ist. Wir wollen mit allen, unter anderem den USA, normale geschäftliche Beziehungen voll gegenseitigem Respekt unterhalten. Und unsere Vorschläge, wie wir diese Beziehungen aufbauen sollen, haben wir den USA mehrmals unterbreitet. Das ist auf der Ebene des Präsidenten, des Außenministers und des Sekretärs des Sicherheitsrates getan worden. Sie wissen, wozu wir bereit sind. Wir sind bereit, alle Probleme, die es in den bilateralen Beziehungen gibt, und auch die brisanten Fragen der globalen Agenda zu diskutieren und dies auf der Grundlage von Gleichberechtigung und gegenseitigem Respekt zu tun. Wenn es einen Bereich gibt, in dem die Amerikaner auch bereit wären, mit uns auf Augenhöhe und respektvoll zu diskutieren, So sind wir dafür offen. Wir haben ihnen gesagt, dass sie uns aufzeigen sollen, was sie interessiert. Die strategische Stabilität ist für sie in der gegenwärtigen Situation interessant. Es ist für sie wichtig, dass wir keine verzerrte Vorstellung davon haben, was genau sie tun werden. Und Wladimir Putin hat John Bolton gefragt, was konkret sie unternehmen werden, weil wir uns daran erinnern, wie sich das in Europa in den 1980er Jahren entwickelt hat und womit es geendet ist. Pershings, Pioneers, später wurden Raketen dieses Typs vernichtet, doch Europa hat nicht wenige nervenaufreibende Momente erlebt.
Sie werden auch jetzt zunehmend nervös.
Ja, die Europäer werden nervös. Wir sehen die Reaktion. Gestern hat mich mein deutscher Kollege Heiko Maas angerufen, der auch Besorgnis ausgedrückt hat. Als der INF-Vertrag vorbereitet und die Pershings wegtransportiert wurden, war die gesamte NATO-Gemeinschaft in die Verhandlungen mit einbezogen. Jetzt äußern viele in der NATO die Meinung, dass auch bei der Entscheidung über das Schicksal des INF-Vertrages eine Beratung mit den NATO-Mitgliedern notwendig sei. Ich weiß nicht, wie die Nordatlantische Allianz damit klarkommen wird. Doch John Bolton hat zumindest ziemlich offen gesagt, dass die USA sich in erster Linie um die asiatische Richtung kümmern, wo sie einen Ausgleich für das unfaire Fehlen von Mittel- und Kurzstreckenwaffen finden wollen. Wie Sie wissen, wurde, als Washington noch vor John Boltons Besuch verkündete, dass es den Vertrag verlassen wolle, dabei China explizit erwähnt.
Ja, es wurde erwähnt, obwohl trotzdem Fragen bleiben, insbesondere an die Amerikaner, deren Position sich zu oft ändert.
Ja, damit bin ich einverstanden.
Gut, diesen Teil habe ich verstanden. Und hat John Bolton vor, wenigstens irgendetwas zu tun, damit Russland sein diplomatisches Eigentum in den USA zurückbekommt, damit die Sanktionen in einen halbwegs vernünftigen Lauf zurückkehren, damit es eine Logik gibt? Wird John Bolton uns in Ruhe lassen mit Fragen über unsere Einmischung in die US-Wahlen und über ihre Einmischung in unsere Wahlen erzählen? Oder sieht es so aus, dass John Bolton eintrifft, seine Position darlegt, ohne jemandem zuzuhören, dann in seinen grau-weißen Schnurrbart hineinlächelt und wieder weggeht?
Eigentlich in den rötlichen Schnurrbart. Ich glaube, Sie verstehen, dass die Situation nicht normal ist. Wir haben Mike Pompeo mehrmals gesagt, und jetzt habe ich das vor John Bolton wiederholt, dass es ein elementarer Schritt wäre, den Diplomaten bequeme Arbeitsbedingungen zurückzugeben. Sanktionen sind ein Thema für sich. Wir werden auf jeden Fall Möglichkeiten finden, den dadurch entstehenden Schaden zu minimieren und in einiger Zeit nicht mehr davon abzuhängen, womit man uns versucht zu erpressen. Das heißt, auf gegenseitige Anweisungen zu verzichten, die Visumfrage zu lösen, damit die Visa fristgerecht vergeben werden und nicht monatelang auf Initiative unserer amerikanischen Kollegen auf der Warteliste stehen. Wir beantworten natürlich Gleiches mit Gleichem. Die Situation mit dem Eigentum genauer unter die Lupe zu nehmen. Wir könnten zumindest damit beginnen, einander gegenseitig, also den russischen Diplomaten in den USA und den amerikanischen Diplomaten in Russland, zu erlauben, die Objekte zu besuchen, die in Beschlag genommen, entfremdet worden sind, wie man das auch immer bezeichnen mag. Sie werden sich das überlegen. Wir haben unseren Vorschlag unterbreitet. Jetzt sind Sie am Ball. Natürlich haben wir auch über Visa für unsere Bürger gesprochen, die keine Diplomaten sind und die die USA und Russland als Touristen, Wissenschaftler, Sportler durch Austausch und so weiter besuchen wollen. Jetzt beträgt die Wartezeit für ein Visum-Interview in Moskau und Jekaterinburg bis zu 300 Tage. In Wladiwostok 50 Tage, was auch enorm viel ist. Unsere amerikanischen Kollegen verweisen darauf, dass sie gezwungen waren, alle Konsulatsmitarbeiter auszuweisen. Wir haben das nicht gefordert und haben uns erkundigt. Heißt das, dass nur diejenigen geblieben sind, die versuchen, sich in unsere internen Angelegenheiten einzumischen? Denn US-Diplomaten wurden mehrmals bei öffentlichen Veranstaltungen der Opposition gesehen, einschließlich der systemfreien Opposition mit Parolen über Regimewechsel und so weiter. Unsere amerikanischen Kollegen haben sich bemüht und bemühen sich nach wie vor, das alles als einen Witz darzustellen. Sie sagen, dass die Beziehungen sich normalisieren werden und alles wieder gut werde. Doch auf die tatsächliche Einmischung folgt keine Reaktion. Und wir weisen sie als Antwort darauf hin, dass wir nicht einfach Verdacht gegen sie hegen. Es gibt ein 2015 verabschiedetes Gesetz mit dem Titel Gesetz über die Unterstützung der Ukraine. Dieses Gesetz schlägt dem Außenministerium nicht etwa vor, es befiehlt ihm, 20 Milliarden Dollar pro Jahr für die Förderung der Demokratie in Russland auszugeben, unter anderem russische NGOs zu finanzieren, die sich für die Demokratisierung aller Lebensbereiche einsetzen. So ein Gesetz gibt es. Obwohl die Amerikaner dazu sagen, dass es dieses Gesetz gebe, doch sie sich bemühten, sich nicht einzumischen. Alle Organisationen, die im Zusammenhang mit diesem Gesetz finanziert werden, werden im Moment geprüft. Wenn diese Zuschüsse für die Ziele verwendet werden, die im Gesetz festgelegt sind, nämlich für die Förderung der Demokratie in Russland, bedeutet das natürlich die Veränderung der Innenpolitik des Landes.
Nicht, weil wir undemokratisch sind, sondern weil wir nicht auf amerikanische Art und Weise demokratisch sind.
Das ist ja der Sinn der Sache. Am witzigsten war der Moment, als John Bolton bei unserem gemeinsamen Abendessen nebenbei die Einmischung erwähnte. Ich sagte ihm, dass wir nicht nur der Einmischung in die Angelegenheiten der USA, Spaniens, also Katalonien, im Zusammenhang mit dem Brexit und so weiter beschuldigt werden. Es ist auch Mode geworden, uns alles, was im Westbalkan geschieht, in die Schuhe zu schieben. In Montenegro sollen wir versucht haben, einen Staatsstreich zu veranstalten. Lustigerweise hat es Versuche gegeben, uns gerade heraus für Versuche zu kritisieren, dasselbe in Mazedonien zu tun und dieses Land durch verdrehte und gesetzwidrige Formulierungen beim Volksentscheid davon abzuhalten, für einen NATO- und EU-Beitritt zu stimmen. Wir haben dabei ein Beispiel angeführt, das wir überhaupt geschwiegen haben, als während der Vorbereitung für das mazedonische Referendum die Landeshauptstadt Skopje vom NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, US-Verteidigungsminister James Mattis, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz und Vertretern der EU-Kommission besucht wurde, und diese öffentlich und gerade heraus ohne jegliche Diskretion von den mazedonischen Wählern forderten, für ihre Zukunft zu stimmen und beim Volksentscheid darüber, ob sie nur durch Veränderung des Landesnamens EU- und NATO-Mitglieder werden sollen, ihr Ja-Wort zu geben. Diese listige Formulierung verstößt gegen mehrere Regelungen, zumal das Referendumsgesetz in Mazedonien fordert, beim Volksentscheid nur eine Frage und nicht drei vorzuschlagen. Später, als sich die Wahlbeteiligung als zu niedrig herausstellte und das Referendum für ungültig erklärt wurde, fand vor einigen Tagen im mazedonischen Parlament eine Abstimmung für eine Veränderung der Verfassung statt. Und die 9 Stimmen, die für eine positive Entscheidung fehlten, weil die Oppositionspartei dagegen war, wurden, das wird in Mazedonien offen erklärt, teilweise durch Bestechung und teilweise durch das Versprechen, kein Strafverfahren einzuleiten, eingetrieben. Und 3 Abgeordnete wurden sogar aus der Haft freigelassen. Da fehlten einige Stimmen und es gab solche, wie sie schreiben, spitzbübischen Abgeordneten, die da Verwirrung stifteten. Sie wurden einfach in ihren Büros eingesperrt und ihre Mobiltelefone wurden weggenommen. Die ganze Zeit befand sich dabei der US-Botschafter im Gebäude des mazedonischen Parlaments und er war nicht einfach so zufällig da. Ich sagte das alles John Bolton. Er schmunzelte und erwiderte, das sei ein sehr kompliziertes Land.
Gute Antwort. Alles klar. Anschließend eine sehr kurze Frage. Sie verkehren seit vielen Jahren mit der politischen Elite der USA. Jetzt gehen wir durch eine sehr komplizierte Phase und vieles hängt von persönlichen Kontakten und Eigenschaften der westlichen Elite ab. Wie sind diese Menschen im Vergleich zu ihren Vorläufern?
Sie sind verschieden. Es gibt eine Regel, die durch meine Beobachtungen bestätigt wird. Sie sind sehr auf die Durchsetzung der Parteilinie abgerichtet, sowohl im direkten Sinne, also der Politik der demokratischen oder republikanischen Partei, als auch im Sinne der entsprechenden Parteilinie, wenn sie in der Administration tätig sind. Wenn diese Linie einen russlandfeindlichen Einschlag hat, gibt es Personen, die sie öffentlich verkünden und sich dann in Privatgesprächen menschlich bemühen, Wege aus Krisensituationen in diesen oder jenen Fragen zu vereinbaren. Und es gibt solche, die sowohl öffentlich als auch in direkter Kommunikation ohne Pressevertreter gleich hart mit stählerner Stimme auftreten. Doch in vielen Fällen, ich würde sogar sagen, in den meisten, läuft es so, dass sie in den Ruhestand treten und sich dann mit wissenschaftlicher Arbeit befassen und sich dann ändern. Sie übertragen ihre Erfahrungen im Umgang mit Russland zumeist in die Analyse der Situation und die Arbeit in Thinktanks. Dabei werden sie objektiver und neigen eher dazu, nach Vereinbarungen zwischen Ländern wie die USA und Russland zu suchen. Besser spät als nie. Meiner Meinung nach herrscht in der amerikanischen Gesellschaft kein Bedarf nach Russlandhass. Dieser Bedarf wird sehr aggressiv aufgedrängt, unter anderem durch Verleumdungen, falsche Beschuldigungen und Fake News über Russland. Doch es entsteht immer klarer das Bewusstsein, dass dies ein völlig künstlicher Andrang ist und dass es besser wäre, mit Russland einfach ehrlich und gleichberechtigt zu verhandeln. Freundschaft muss man nicht unbedingt schließen. Wir drängen unsere Freundschaft nicht auf. Wenn das Ergebnis von John Boltons Besuch und seiner Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin das Verständnis sein wird, dass die Vereinbarungen über den Dialog bezüglich der strategischen Stabilität wieder aufgenommen werden müssen und dass die Länder überlegen werden, ob im Rahmen dieses Dialogs in der laufenden Situation ein neues Verhandlungsinstrument gestaltet werden könnte, wäre das schon ein sehr positives Ergebnis.
Danke, Herr Lavrov.
Danke Ihnen.
Das war der RT Deutsch Podcast.